Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify, Deezer, YouTube und natürlich am oberen Artikelrand auf rollingstone.de auf jeder Artikelseite. In der heutigen Folge sprechen wir über Mank, der, wie mein Kollege Arne Wielander schon angemerkt hat, im Deutschen immer Mankowitz ausgesprochen wird, was auch sehr lustig ist.
In der deutschen Synchronisation.
Ja, wird das schon so ausgesprochen?
Ich hab den Film nicht im Original gesehen.
Ich habe den auch nur auf
Will Deutsch ich jetzt noch nachholen. Ich hätte einmal umschalten sollen, aber natürlich heißt er Joseph L. Mankiewicz.
Muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, schwer zu sprechen.
Das Mankowitz war wahrscheinlich
ist einfacher, aber für Deutsche sollte Mankiewicz auch möglich sein, der übrigens deutschstämmig war.
Ah ja, okay. Ich hätte jetzt eher auf Polnisch gedacht,
ja, aber wahrscheinlich beides. Ja, ursprünglich Polnisch, aber er hat sogar in den 20er Jahren in Deutschland gelebt.
Also ah ja.
Die Familie Mankiewicz, große Hollywood-Dynastie, oder war im Aufbau begriffen, auch der Bruder. Der Bruder wurde dann Entschuldigung, ich habe es eben falsch gesagt, Herman Mankiewicz ist Mank, und der Bruder Joseph L. Mankiewicz hat unter anderem und vor allem später Cleopatra inszeniert, war auch Drehbuchautor.
Da kenne ich nämlich auch noch.
Aber Herman Mankiewicz war der Drehbuchautor von Citizen Kane von Orson Welles.
Genau, und über den werden wir jetzt sprechen.
Berühmt. Genau.
Wollen wir mal kurz mal anfangen. Also zunächst einmal möchte ich einen kurzen Gruß losschicken an unseren Rolling Stone Kollegen Mark Vetter, der mir so eine gute Vorlage geliefert hat. Ihm hat der Film, so wie wir gleich drüber sprechen werden, auch nicht wirklich überzeugt. Für ihn war das die Netflix-Aneignung der Filmgeschichte, weil Netflix selber die Filmgeschichte nicht im Portfolio haben darf. Da musste ich irgendwie sehr drüber lachen, weil da, glaube ich, auch eine Menge drin dran wahr ist. Ich musste, also was mich am meisten fasziniert hat, war diese Vehemenz und Leidenschaft, mit der auf sehr vielen Filmseiten, die eigentlich nicht zu den üblichen verdächtigen Filmseiten in Sachen Filmgeschichte zählen, darüber geschrieben haben. Ich will jetzt keine Kollegen irgendwie an die Wand stellen und so weiter, aber es hat mich doch schon gewundert, wie auf allen möglichen, vor allen Dingen Online-Seiten, irgendwie auf einmal die große Geschichte nacherzählt wurde von, sage ich mal, Leuten, die noch jünger sind als wir. Und da ist schon so ein bisschen der Eindruck entstanden, man war auf einmal sofort im Thema drin, ohne vielleicht sich genau hineinfühlen zu können in die Historie oder das Wissen zu haben, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Ich spreche damit auch ein bisschen von mir selbst. Also ich habe große Probleme gehabt, mir anschließend alles nachzulesen, wer mit wem zu wem in welcher Beziehung steht. Es fallen dann wirklich sehr, sehr viele Namen, die man aus anderen Kontexten kennt. Du hast ja schon zwei genannt. Du hast die Mankiewicz-Brüder genannt. Irving G. Talberg gibt es. Es gibt Louis B. Mayer und so weiter. Es gibt William Randolph Hearst. Die werden alle genannt. Und die werden mit so einer Selbstverständlichkeit im Film aneinandergereiht, dass ich mich doch frage, wer kann das verstehen von uns mal ganz im Ernst? Also, ich spreche jetzt mal vor allen Dingen von mir. Wer kann das eigentlich nachvollziehen? Und mit anderen Worten, welche Mission hat David Fincher sich eigentlich gesetzt? Man weiß, er wollte das Drehbuch seines Vaters Jack verfilmen. Es war also auch seine eigene biografische Geschichte, der Dienst an den Vater, den er damit erledigen wollte. Aber für mich wirkt das so ein bisschen wie so ein Inside-Joke zwischen Bescheidwissern, die Filmhistoriker sind für eine gewisse Ära, aber dabei den Dienst an Zuschauer eigentlich dann auch so vorlassen. Denn ich hab mich teilweise komplett verloren gefühlt, in einen Dialog hineingeworfen zu sein, ohne jedwede Einbettung.
Ja, also David Finchers Vater, der 2003 starb, hat in den 90er Jahren an diesem Drehbuch geschrieben. Wahrscheinlich hat er viel länger daran geschrieben. Jahre seines Lebens, niemand wollte es verfilmen. Der Sohn war mittlerweile berühmt geworden, hatte auch damals schon begonnen, wohl noch vor dem Tod seines Vaters, an dem Projekt zu arbeiten, eine Finanzierung dafür zu bekommen. Natürlich ist ein Schwarz-Weiß-Film. Vieles ist nicht bekannt, ist nur Filmhistorikern bekannt und im Zusammenhang mit Citizen Kane. Das ist eigentlich das Entscheidende, die Verbindung mit Orson Welles und der Oscar, den Mankiewicz für Citizen Kane gewonnen hat. Gemeinsam übrigens mit Orson Welles, der das Drehbuch nicht geschrieben hat. Es gab aber einen Vertrag, in dem festgelegt war, dass alle Autorenrechte an die Produktionsgesellschaft von Orson Welles ging. Dahinter stand RKO, das Studio, das Citizen Kane produziert hat und das dann schließlich darunter gelitten hat, dass der dort abgebildete William Randolph Hearst, der große Zeitungsverleger, dagegen geklagt hat und erwirkt hat, dass in allen Zeitungen und Zeitschriften, die Hearst besaß, nicht mehr über Kane geschrieben wurde. Und es ist ihm auch gelungen, ein Boykott vieler Kinos zu erwirken. Und es war eigentlich der Kampf, ich gehe nun schon ins Detail, aber noch bevor Citizen Kane veröffentlicht wurde, unternahm Hearst alles, unternahm die Hearst-Blätter alles, um zu erreichen, dass Kinos, etwa das Premierenkino Radio City Music Hall in New York, den Film nicht zeigten.
Warum wurde denn diese Geschichte nicht erzählt? Ja, also klar, die hat mit dem Drehbuch natürlich nichts zu tun, weil das die Postgeschichte ist, aber die wäre doch viel interessanter gewesen.
Also der Vater wollte sicher immer Drehbuchautor sein, war Journalist und wollte möglicherweise Schriftsteller werden. Der war fasziniert von Mengs Geschichte. Auch von der Spekulation, dass Mankiewicz, wenngleich er am Ende im Abspann genannt wurde, er hatte kein Recht für einen Credit. Auch das hatte er unterschrieben in dem Vertrag. Er hat übrigens für das Schreiben über viele Monate $1,000 in der Woche bekommen. Also er war ein einigermaßen reicher Mann, auch vorher schon. Er hatte an etwa 30 Drehbüchern gearbeitet, war meistens Script-Doktor und wurde sehr selten im Vorspann genannt, hat auch an wenigen berühmten Filmen gearbeitet, aber er lernte Orson Welles in New York City kennen, als Welles Radiomann war und von RKO einen einzigartigen Exklusivvertrag bekam, nämlich freie Hand bei über 5 Jahre, glaube ich, über mehrere Filme. Er sollte das Drehbuch schreiben, er sollte die Regie führen und den Film auch zugleich produzieren. Alles in Personalunion, das hat er bisher nur im Radio gemacht. Das berühmte Hörspiel War of the Worlds nach H.G. Wells, anders geschrieben, 1938. Das Mercury Theater, also er hatte seine eigene Theatergruppe in New York und war dadurch berühmt geworden. Er war schon auf dem Titelblatt vom Time Magazine, noch bevor Citizen Kane überhaupt in Produktion ging.
Aber war das nicht eine interessant schlechte Darstellung von diesem Tom Burke? Ich kannte den gar nicht, der Orson Welles gespielt hat. Klar, man hat bei Orson Welles immer vor allen Dingen den älteren, etwas flächigeren Welles im Kopf.
Der war noch nicht.
Da war er noch jung, der war immer noch sehr jung. Ne? Der dürfte ja Anfang 40 gewesen sein erst.
Nein, er war jünger, er war 25 Jahre. Er war das Wunderkind. Ja. Also er galt als das Wunderkind. Er war bei War of the Worlds, war glaube ich 22, hatte eigene Radioserien und hatte eben diese Theater, ein eigenes Theater kann man sagen, also eine Stage Company mit den Schauspielern. Joseph Cotten, der zweite Hauptdarsteller in Citizen Kane, kam auch aus einer Gesellschaft und er war verbandelt mit dem Produzenten John Houseman, der hier natürlich auch vorkommt. Houseman war abgestellt worden, um Mankiewicz, der ein berüchtigter Trinker war. Und zwar schon seit 15 Jahren. Also, du hast recht, Mankiewicz war Anfang 40, Orson Welles war 25. Ja.
Nee, ich dachte wirklich, dass Welles älter gewesen ist. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass er so ein Wunderkind hätte sein können.
Mankiewicz
bei Citizen Kane. Also bei War of the World schon, aber ich wusste nicht, dass er selbst bei Citizen Kane noch
so war. Ja, er war 25. Also, das war die Sensation des Vertrags, dass er nach Hollywood, von New York nach Hollywood, er hatte alle Freiheiten, er war so jung, jeder wusste das. Die Klatschkolumnistin, die waren ihm auch zugetan.
Aber das sind ja Sachen, also so wie du das erzählst, das sind ja auch alles interessante Geschichten. Wäre das eigentlich eine Geschichte für einen Film gewesen. Nun haben wir ja irgendwie den Mankiewicz, der irgendwie da dargestellt wird, oder Mankiewicz, wie sie nennen, wie die Meisterheit in seinem Bett liegt. Also es gibt eine Sache, die hat David Fincher richtig gemacht. Ich kann den Film auch ehrlich gesagt nur betrachten oder besprechen mit Blick auf den Regisseur, weil ich diese Filmgeschichte nicht verstanden habe. Einfach. Ich kenne die Figuren, aber ich kann die nicht in Beziehung setzen. Man weiß, Fincher wollte es seinem Vater, der übrigens ja kurz vor den Dreharbeiten erst gestorben ist oder ein Jahr vorher, also er konnte irgendwie, er konnte das eigene Werk nicht mehr betrachten, aber also Gary Oldman wird ja schon wieder für eine Oscar-Nominierung gehandelt und er bekommt auch sein Churchill-artige Rede ganz am Ende, also bevor die Oscars verliehen werden, er darf auch nochmal am Banketttisch stehen und irgendwie so ausholen und wieder so ein Final Moment bekommen. Aber Also wenn es eine Sache gibt, die David Fincher richtig gemacht hat in einem Film, ist, er hat vielleicht sogar zum ersten Mal so einen Schauspielerfilm gedreht. Er ist ja nicht bekannt als Schauspielerregisseur. Er ist ja vor allem jemand, der Figuren konzipiert und die dann im Rahmen einer sehr effektvoll inszenierten oder gut aussehenden Geschichte zueinander in Beziehung setzt, ohne wirklich die Akzente darauf zu setzen, dass sich eine Figur wirklich entwickelt. Das kann man eigentlich bei seinen Filmen bisher nicht sagen. Das hat er schon irgendwie richtig gemacht, finde ich. Also er hat irgendwie Mankiewicz irgendwie jemanden in Fokus gesetzt, der seine einzelnen Szenen erhält. Dafür ist Fincher eigentlich nicht bekannt gewesen.
Nein, er muss aber, weil es kein Thriller ist, naturgemäß, musste einen Schauspielerfilm drehen, weil all die Figuren natürlich vorkommen. Zum Teil das Kammerspiel, es wird natürlich das Kino der späten 30er, mittleren 30er Jahre gezeigt, gibt Rückblenden auf das Jahr 1934. Noch kurz gesagt, also Mankiewicz war notorisch als trunksüchtig, aber ein verlässlicher, also sehr begabter Script Doctor. Das hat Orson Welles gefallen. Also ein richtiger Handwerker, der innerhalb kürzester Zeit das schreiben konnte. Vor allem hatte er ähnliches Interesse an großen Männern wie Orson Welles. Nur William Randolph Hearst war sein Feind, seit Jahren schon. Also er hat sich verbissen in diesen Mann, der ihm in manchen Zügen ähnlich war, in anderen Zügen war er Orson Welles ähnlich. Also die Megalomanie von Orson Welles, die faszinierte Welles auch an William Randolph Hearst. Mank wiederum erkannte auch in dem Jähzorn, im Antisemitismus und im reaktionären von Randolph Hearst, der wie er eigentlich als Sozialist begonnen hatte, also als jemand, der progressiv war und in dessen Kampf gegen Upton Sinclair, den sozialistischen Schriftsteller, der ums Gouverneuramt sich bewarb, da erkannte er sich selbst. Nur bei allen Ähnlichkeiten war das ein persönliches Ressentiment. Er mochte den Mann nicht. Und so hat er das Drehbuch geschrieben. Und das war eigentlich Orson Welles entgegengesetzt, der zutiefst die Tragödie dieses Mannes zeigen wollte.
Warum wird aber denn dann das Drehbuch dann nicht hat? Ja, warum wird denn das Drehbuch dann nicht thematisiert? Also wenn sozusagen das Drehbuch, das er geschrieben hat, eine Reaktion ist auf die Konfrontation, die er in seinem beruflichen Alltag mit Konkurrenten oder mit Mitstreitern und so weiter hat.
Ja.
Wieso wird das Drehbuch denn eigentlich nie dargestellt? Es gibt überhaupt keine Situation, in der das angebliche Genie
des Drehbuchs... Er schreibt niemals.
Ja.
Man sieht nie, dass er schreibt.
Ja, es wäre ja auch irgendwie albern, wenn jetzt irgendwie aus dem Off dann Zeilen vorgelesen werden. Ich weiß, das wäre inszenatorisch wahr, aber sozusagen, es wird überhaupt nicht dargestellt, dass dieses Drehbuch für Citizen Kane das Produkt eines Aufwachsens in einem schwierigen Umfeld in Hollywood wird. Es gibt ja manchmal diese Sprüche, die er reißt über Hollywood, oder er läuft dann irgendwie das Studio lang und dann sieht man die ganzen Staffagen und die ganzen Kulissen, und das hätte auch eine gute Geschichte sein zu können, dass er das einfach alles überträgt oder projiziert ins Skript, aber da steht einfach beides nebeneinander. Also man lernt über das Drehbuch nichts kennen.
Ja, es beginnt ja damit, dass er nach einem schweren Autounfall mit dem linken Bein, glaube ich, im Gips in einen Wüstenort, in dem er möglichst nicht trinken kann, gebracht wird. Lily Collins ist die Sekretärin, dazu gibt es einen Physiotherapeuten. In der Hütte wird er ins Bett gelegt und er soll nüchtern das Drehbuch schreiben, hat ungefähr 3 Monate Zeit. Das war alles etwa im Jahr 1940. Also es begann Anfang 1940, Dreharbeiten waren für den Sommer angesetzt. Er stand also eigentlich unter Druck, und der Produzent John Houseman war Welles Mittelsmann, der in der Wüste mit Mankiewicz war und zwar nichts geschrieben hat, aber so der Gesprächspartner war für die Entwicklung des Drehbuches. Die beiden haben immer Gespräche geführt, und so nahm dieses Drehbuch Gestalt an, das nur in groben Strichen vorher von Welles festgelegt worden war. Und später hat Welles sehr, sehr gekürzt. Also das Drehbuch hätte einen Film von mindestens 3 oder 4 Stunden ergeben. Und er hat es rigoros gekürzt. Das war sein eigentliches Talent. Er hat sogar Shakespeare gekürzt. Der war ein genialer Redakteur und er hat sofort gesehen, welche Szenen er daraus machen wollte. Aber das war Monate später. Davon handelt der Film nicht, sondern...
Aber sagen, zeitliche Einordnung ist er überhaupt nicht.
Genau. Er endet eigentlich mit dem Drehbuchschreiben an Citizen Kane und dann kommen die Rückblenden. Und dann sieht man Louis B. Mayer. Viele Szenen und die eindrucksvollsten eigentlich sind Louis B. Mayer, dem großen... Produzenten, berüchtigten Produzenten von Metro-Goldwyn-Mayer gewidmet, dessen Studiochef, also Produktionsleiter Irwin Thalberg, der 1935 sehr jung starb. Thalberg wiederum war das Vorbild für Der letzte Tycoon von F. Scott Fitzgerald.
Und von dem wir auch den Irving G. Thalberg Award kennen, genau. Der eine Zeit lang von ihm, dieser Kopf, den man nicht richtig zuordnen konnte. Ich fand also wirklich am ärgerlichsten die Szene, weil wir gerade über die zeitliche Einordnung gesprochen haben. Am Ende muss immer, oder wie soll ich, nee, ich sag's mal anders. Also, es gibt ja irgendwie auch eine Zeittafel, die eingeblendet wird 1934 und dann geht es in so ein Kamingespräch um Hitler und die Nazis. Mhm. Ich finde das so ein bisschen schlicht, wenn anhand der Abscheulichkeit der Nazis verschiedene Positionen der Leute dargestellt werden sollen, die miteinander debattieren. Denn das ist dann immer so einfach. Es gibt diejenigen, die dann, und das ist auch eine Szene, die auf rein Reaction-Service auf den Zuschauern ausgefahren, dieser Hitler, der hält sich doch keine 2 Jahre. Ne? Und dann gibt es die, die dagegen vorgehen. Und ich finde das einfach vom Drehbuch her sehr, also wo wir gerade über einen Film sprechen, der von Drehbüchern handelt, ich finde das vom Drehbuch einfach sehr blöd, einen zeitlichen Bezug daher herzustellen oder eine Positionierung der einzelnen Figuren, die um dieses Kaminfeuer rumsitzen, zu skizzieren, indem man sagt, die einen nehmen Hitler nicht ernst, die anderen loben ihn sogar, die anderen finden ihn abscheulich. Mhm. Also es ist sehr, sehr leicht, in Abgrenzung zum Narzissmus halt die Position von Mank und Meyer und den ganzen halt irgendwie darzustellen. Ja. Dieses Gespräch hat es ja vielleicht sogar gegeben, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist mir einfach zu blöd, nur um Positionen darzustellen, dass man dann gleich Hitler nimmt.
Ja, also Mankiewicz war ein deutschstämmiger Jude, der Antisemit war. War genau wie Randolph Hearst.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal, das wird im Film gar nicht erwähnt.
Ja, nee, es kommt im Film, deutsche Freundlichkeit kommt vor. Es war wohl so, dass Hearst deutschen Freund war, genau wie Mankiewicz. Eine zusätzliche Pikanterie. Es ist natürlich hier vereinfacht, indem gesagt wird, naja, Leute wie Mayer, das Studiosystem, war Hitler naturgemäß nicht zugetan, auch 1934 nicht, 35, aber abwartend. Die haben lange, die waren sehr vorsichtig bei den Produktionen 1939, 1940. Sie waren es dann noch immer bei Casablanca, also 1941, da war noch nicht so klar, das war noch vor dem Kriegseintritt der USA. Und die haben sich lange neutral gehalten. Als der Kriegseintritt da war, war ganz Hollywood engagiert. Also manche Schauspieler sind in den Krieg gegangen, James Stewart,
sogar Donald Duck und Mickey Mouse,
Stevens, John Ford.
Donald Duck und Mickey Mouse
waren auch. Ja, genau. Und dann der große Diktator natürlich von Charles Chaplin und so weiter. Aber das war noch nicht in den 30er Jahren. Man wollte sich möglichst heraushalten. Das galt für die Studios. Und andere waren sogar auf Seiten der Nazis, zum Teil aus wirtschaftlichen Interessen, zum Teil, weil es weltanschauliche Übereinstimmungen gab, weil man glaubte, das sei ein Führer, mit dem man gut Geschäfte machen könnte und dergleichen. Das wird aber nur angedeutet. Es gibt eine weitere Geschichte. Randolph Hearst förderte jahrelang die hier von Amanda Seyfried dargestellte Schauspielerin Marion Davis, die ein richtiger Star war, eine Komödiantin in den 20er Jahren, die sehr erfolgreich war. So, die wurde dann zur Geliebten Randolph Hearst und er wollte sie als ernsthafte Schauspielerin sozusagen als Tragödin etablieren und das gelang dann nicht in den 30er Jahren. Also er wechselte sogar das Studio und er bezahlte alles für sie und hat verzweifelt versucht, eine sozusagen ernsthafte Schauspielerin aus ihr zu machen. Ich glaube, sie hat nach 1937, 38 keinen Film mehr gedreht, weil diese sozusagen ernsten Filme, war eine sehr begabte Komödiantin. Orson Welles hat dann viele Jahre später, also es gibt ein Tingeltangel-Mädchen in Citizen Kane, das Kane zu einer Opernsängerin machen will und das scheitert und dann, es wurde so verstanden, dass Orson Welles Marion Davis die tatsächliche Schauspielerin veralbert hat mit diesem Tingeltangel-Mädchen,
ja, das Drama,
nicht richtig singen konnte.
Das Drama ist ja wenigstens noch zu erahnen oder zu erkennen. Man spürte den Abgang der Figur auch. Das ist eine Sache, die einem beim Mank total fehlt. Weil, wo, ich meine, das Wichtigste an einem Film ist doch, also es ist ja wirklich, es ist wirklich nur ein Basic einer jeden, einer, keine Ahnung was. Also es muss doch irgendwie klar sein, dass du eine Figur in den Mittelpunkt stellen musst, die eine gewisse Art von Entwicklung absolviert. Und es reicht einfach nicht. Und das ist so richtig, das kennt man so vom Thriller-Kino der 70er Jahre, dass dann irgendwie das Ergebnis des Ganzen im Abspann dann erwähnt wird. Da wird dann erwähnt, ja, hier Mank mit 43, er hat nie wieder ein Drehbuch geschrieben.
Ja.
Das ist, also man muss einfach, also ich weiß nicht, wie sklavisch sich David Fincher an das Drehbuch von Jack Fincher halten musste, aber im Endeffekt schildert es auch die Erfolgsgeschichte eines Alkoholikers, der nie auf andere gehört hat. Am Ende sein Drehbuch macht. Das Einzige, was zum Beispiel auch noch interessant gewesen ist, gerade in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer dieses Gespräch, was du vorhin auch schon erwähnt hast, welchen Anteil hat Mankiewicz und welchen Anteil hat Wells tatsächlich am Drehbuch? Da gab es doch diesen Riesenstreit von Pauline Kael, was du mitbekommen hast, die hat ja irgendwie immer wieder die hat sich stark dafür eingesetzt, damals für New Yorker zu sagen, ja, so Wells hatte damit gar nichts zu tun. Ja. Peter Bogdanovich, der ein Freund von Wells war, hat dann irgendwie auch gesagt, das stimmte so nicht und so weiter. Da haben sich immer die Fronten dann verhärtet. Wenn man zumindest sowas klar gemacht hätte, aber Wells taucht ja wahrscheinlich auch bewusst, weil er so eine gigantische Figur gewesen ist, eher wie so ein böser Geist oder wie so ein Über-Ich einfach im Film auf. Ne?
Und man tatsächlich haben sich Hausmann und Mankiewicz, das ist belegt, bei dessen wenigen Besuchen in der Wüste auch über ihn lustig gemacht. Das kommt in dem Film, glaube ich, auch vor. Da wird dann mal gesagt, Big Boy und der mit dem Kindergesicht. Ne? Und da kommt wieder unser Kane. Ich weiß nicht mehr genau, aber es gab so verschiedene Spitznamen. Man hat nie gesagt, der kommt außen. Sondern die haben schon gewusst, unser Wunderkind. Ne? Beide waren älter. Hausmann war etwas älter, hatte sich auch schon überworfen mit Wells, schon seit den Theaterarbeiten. Hatte aber eine Hassliebe zu ihm und bewunderte ihn und hat ihn auch später nach dem Zerwürfnis, ich glaube, nach Wells haben sie sich schon endgültig zerstritten oder nach dem zweiten Film Magnificent Ambersons. Und Hausmann hat ihn aber weiter bewundert. Und bei Mankiewicz war es ein ambivalentes Verhältnis, war natürlich viel jünger. Mankiewicz war 43 Jahre alt, er war eigentlich schon kaputt, nicht nur mit den Beinen, sondern man sieht hier viele Szenen, in denen Oldman betrunken auftritt. Bei Dreharbeiten, da begegnet er Marion Davis, die übrigens als Johanna von Orléans auf dem Scheiterhaufen da gerade steht. Das ist wunderbar, herrlich gefilmt, es ist ästhetisch ein herrlicher Film.
Ja, das ist aber das, was er erzählt, das weiß man ja.
Es sind Shownummern und die allermeisten gehören natürlich Gary Oldman, der einmal in dem Palast bei Randolph Hearst erscheint
und einen volltrunkenen
Auftritt hat.
Ich finde es ganz schlimm.
Und das ist peinlich.
Ich finde es ganz schlimm. Ich kann Gary Oldman einfach nicht mehr sehen. Und noch mal kurz was zu den Kulissen und dem Gefilmten. Ne? Mir hat ja so ein bisschen leider der sehr, sehr gute, ich falte ihn für seinen besten Film, der sehr, sehr gute Film Zodiac von Fincher, die Augen geöffnet. Man kann das auf YouTube und auch sonst auf Specials nachsehen. Ganz viele dieser historischen Kulissen, das spielt hier überwiegend in den 60er und 70er Jahren in San Francisco, sind digital hergestellt. Normalerweise kennt man ja digitale Kulissen eher von Fantasy-Filmen, aber mir ist es auch gelungen, komplette Sonnenaufgänge, Straßenzüge, Häuserblöcke digital herzustellen. Da darf man sich, glaube ich, auch bei Mank auch nichts vormachen. Also so gut fotografiert, wie der auch ist und wie toll er ausgestattet ist, ich möchte nicht wissen, wie viel davon tatsächlich digital in Wirklichkeit ist.
Ja. Er muss natürlich komplett die Welt der 30er Jahre und von 1940 entwerfen und sowohl die Wüste, da ist dann immer die endlose Wüstenstraße und dann wird dann immer ein Auto chauffiert und dann sitzt mal der Bruder drin und mal sitzt dann ein anderer Gönner drin und Orson Welles sieht man gar nicht über die Straße, kommt dann nur durch die Tür und am Ende gibt es ein Zerwürfnis, da fordert Mankiewicz dann schließlich den Credit. Also da will er im Abspann erwähnt werden und bringt das dann vor, übergibt das Drehbuch und sagt, ich will in den Abspann. So, und da hat Wells einen Wutausbruch und wirft einmal da den Tisch um und eine Flasche an die Wand oder so, an den Kamin. Und das ist dann das Zeichen dafür, dass sie noch vor dem Start des Films, bevor der veröffentlicht wurde, aneinander geraten waren. Und der Film endet dann mit dem Oscar für beide. Und beide halten eine Ansprache. Welles war mittlerweile nach Südamerika abgereist, wo er einen weiteren Film drehen wollte, der dann später scheiterte. Aber er meldet sich dann mit einer trockenen, lakonischen Bemerkung für den Drehbuch-Oscar. Und
Regie hat er nie gekriegt, ne, oder?
Nein. Und die letzte Szene gehört dann Mankiewicz, der in den USA triumphiert und sagt, und die meine Botschaft an Orson kann mich am Arsch lecken. Oder kann mich mal kreuzweise.
So. Aber das wäre doch der Konflikt gewesen, den man eigentlich hätte sehen wollen. Muss man einfach mal sagen, es kann ja nicht sein, dass es nur drei gemeinsame Szenen gibt und der stattdessen mit Produzenten irgendwie einander kriegt, die nie hinter ihrem Schreibtisch aufstehen. Ja. Also die Konflikte, der Antagonismus zweier Figuren, den gibt es da gar nicht. Er hängt die meiste Zeit immer mit Amanda Seyfried rum, die er in Wirklichkeit haben will. Man merkt ja auch, dass er seiner Frau nicht mehr wirklich zugetan ist. Er will eigentlich Amanda Seyfried haben. Aber die eigentlichen, er hat praktisch keinen echten Gegner in diesem Film. Und das brauchst du als Starkheld. Du brauchst eine Gegenfigur. Ja. Das reicht nicht, wenn du den exzentrischen Wells dann dreimal durch die Haustür irgendwie gehen siehst. Du brauchst jemanden, der nicht die ganze Zeit hinter seinem Big Desk sitzt, sondern jemanden, an dem du wächst. An dem du dich reibst. Und diese Figur fehlt diesem Film. Ja. Sie hat keinen zweiten Hauptdarsteller.
Er ist eigentlich ein trauriger Clown, der geduldet wird von Louis B. Mayer, bei dem er angestellt war. Am Anfang weiß Mayer gar nicht, wer ist. Da sagt jemand, naja, der Trunkenbold, das ist ja ein kleiner Drehbuchautor, muss sich drum kümmern. Weiß den Namen gar nicht. Aber so innerhalb der...
Der macht doch auch diesen blöden Kalenderposterspruch. Ja. Die sind irgendwie, der einzige Star, den es hier in meinem Stuhl gibt, das ist Leo der Löwe. Aber das ist, weißt du, das weiß das sogar ich. Ne? Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich sag's hier on air, vor Kamera, ich kenne mich mit dieser Film-Ära überhaupt nicht aus. Aber so ein Spruch über Leo den Löwen kommen, wo man weiß, der steckt den Kopf dadurch und brüllt, weiß man doch.
Also wir haben mehr Stars als Sterne am Himmel. Ja, das sagt alles während eines Gangs.
Als hätte ich mir das ausgedacht.
Ich glaube, mit Menk und mit dessen Bruder, beide gehen hinter ihm her über die Gänge.
Auch das, wie das inszeniert ist, das ist wie bei der Metropolis Globe von Superman gefilmt. Diese Journalist oder diese, weißt du, diese Einstellung, die für die Fincher viel zu klug ist, dass du einen energisch laufenden Chef zeigst in einem Tracking-Shot, hinter ihm dann die beiden Lakaien jeweils links und rechts auf den Schultern und dann setzt er die Firmenphilosophie ab. Das ist wie Kino aus den 90er Jahren. Da hat man so Action-Kino gedreht, wo halt irgendwie der Gerademacher irgendwie die Flure wandert und sowas absetzt.
Den Tracking-Shot hätte man in den 30er Jahren nicht machen können. Ne? Der ist natürlich virtuos gemacht, aber man merkt natürlich die Absicht. Der soll innerhalb kurzer Zeit wird sofort typisiert, das ist Louis B. Mayer und das ist seine Philosophie, das ist seine Firmensprüche.
Grüßt alle
Angestellten. Er sagt alle drei oder vier, beiläufig wird er von allen gegrüßt und er grüßt auch nebenbei noch zurück und die laufen hinter ihm her und da kommt kein richtiger Rapport zustande. Später kam er übrigens mit Joseph L. Mankiewicz, mit dem Bruder, zustande.
Und dann fliegt dann im Feuer, sie lernen ihn doch so kennen, dem Feuer so ein anderer auf den Boden fliegt per Ohrfeige.
Ja.
Das ist eine Reminiszenz an 30er Jahre Kino. Das ist aber keine echte Szene aus dem Büro, das kann ich mir nicht vorstellen.
Gangsterfilme in den 30ern inszeniert. Nee, das kann man ja sicher nicht rekonstruieren, vielleicht nach der Erinnerung von Joseph. Sicher nicht Louis B. Mayer, der zu dem Zeitpunkt Herman Mankiewicz gar nicht bemerkt hatte. Auch diese Begegnung in dem Schloss, also in dem Xanadu, in Citizen Kane heißt Hearst oder Kanes Palast, Xanadu, in Wahrheit war es San Simeon, also ein ganz kitschiges Traumschloss, das Hearst gebaut hatte. Und hier tritt der wie meistens besoffene Mank in Erscheinung und stört eine Kostümfeier. Und da sitzt natürlich Marion Davis wie erstarrt, alle wie Wachsfiguren, auch Louis B. Mayer, auch Randolph Hearst, alle hören dem tobenden und unzusammenhängend auch nicht lustigen Mankiewicz zu, der Hearst natürlich Ausverkauf vorwirft, die frühen Ideale alles verraten, Hollywood alles korrupt. Und man weiß aber gar nicht, worauf der eigentlich hinaus will. Der profitiert natürlich vom Hollywood-System. Und dann, als dann alle gegangen sind, nachdem Mank auch noch gekotzt hat und auf den Boden gekotzt hat und gesagt hat, der Fisch kommt mit dem Weißwein raus. Der Spruch ist verbürgt, den hat er oft gemacht. Der Fisch kommt mit dem Weißwein. So, dann sind alle geflüchtet. Und dann wiederum ein Gang, nämlich zum Ausgang des Schlosses, da begleitet ihn Hurst und erzählt ihm das Gleichnis von dem Leierkastenmann und dem Affen. Der Affe, der mit dem Halsband festgemacht ist, und der Leierkastenmann führt ihn immer dorthin, wo das Publikum ist. Und der Affe glaubt, dieser arme alte Mann, wenn ich nicht jeden Tag oder jeden Abend für ihn singen würde, könnte er seinen Leierkasten nicht spielen und bekäme kein Geld.
Okay, alles klar. Aber wer soll sorry, ich wollte das gar nicht sagen. Aber wer soll denn das gutieren? Mal ganz im Ernst. Gehen wir mal von aus, 100% Filmzuschauer. Von diesen 100% Filmzuschauern wissen vielleicht 5% so viel wie du und vielleicht 3% noch mal mehr. Dann haben wir irgendwie 92% an Leuten, zu denen ich dann gehöre, die sich fragen, klar, Netflix hat die Kohle, die können das machen. Aber wofür ist dieser Film gedreht? Wem hat David Fincher damit den Größen gefallen getan? Es gibt zu wenige Leute, die sagen können, das ist verbürgt, das ist nicht verbürgt. Es ist nicht verbürgt und es ist trotzdem okay. Es gibt einfach zu wenige Leute, die überhaupt die Brisanz der einzelnen Konstellationen zwischen diesen starken Alpha-Männchen überhaupt einschätzen können. Es gibt zu wenige, die sagen können, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert hat. Und was überhaupt niemand einsehen kann, das kann keiner von uns einsehen, ist eigentlich das eigentliche Genie Oldmans, also der Figur, die er spielt an sich. Weil es kann ja einfach keiner sagen, ah ja gut, so wurde das also transferiert ins Drehbuch. Dieser Gesamt, klar, es gibt nichts Langweiliges, als Menschen beim Schreiben zuzugucken, ist schon klar, aber es wird überhaupt nicht deutlich, worin der Reifeprozess besteht, und von daher hat dieser Film auch keine Relevanz. Ich sage es jetzt so, wie es ist.
Ja, es ist natürlich Hommage Finchers an seinen Vater.
Dafür hat er wahrscheinlich 200 Millionen bekommen.
Budget. Ja, keine Ahnung, also er hatte ein sehr hohes Budget, obwohl es ein Film ist, der wenig Schauwerte hat, aber natürlich die Dekors, die Ausstattung.
Dafür hat er wahrscheinlich Mindhunter aufgegeben. Ne? Er hat ja die zweite Staffel, die zweite Staffel gesagt, er bietet allen seinen Schauspielern an, aus den Verträgen auszusteigen, weil er nicht weiß, ob und wann er sich damit wieder beschäftigen kann.
Ja. Nun, also das war natürlich sein Herzensprojekt. Da ist noch etwas anderes. Natürlich haben verschiedene Filmemacher, es gibt ja die Serie Hollywood übrigens seit dem letzten Jahr, glaube ich, Da wird diese Periode natürlich oder etwas später in den 40er Jahren gezeigt. Und es gibt viele Filme, die sich mit der Hollywood-Nostalgie befassen. Das sieht man hier auch, die großen Scheinwerfer, wie die Sets gebaut sind. Das wird immer mal wieder gezeigt, wie die Studios, immer ist alles im Halbschatten, ist ohnehin schwarz-weiß, dann ist auch noch viel Schatten, so dass man manchmal die Gesichter gar nicht genau auseinanderhalten kann. Natürlich gibt es den Nachtclub Trocadero, ne? Also all das, was man auch bei Elia Kazans Der letzte Tycoon erwartet hatte, ein Film, der 1976 trotz De Niro, trotz Jack Nicholson durchgefallen war. Und da war auch schon der Versuch, diese Ära wieder erstehen zu lassen und Thalberg zu zeigen, diese großen Mogulen, die Gründergeneration.
Ja, aber warum wird denn der Untergang dieser Mogule in diesem Film denn da nicht angedeutet?
Ja,
es ist also, ja die eine Sache, eine Reminiszenz, eine Hommage zu machen an Old Hollywood, an die goldene Ära und so weiter. Aber ich muss also nochmal begrenzen, wie Mayer und so weiter, Hurst, Thorberg und so weiter, man erkennt den Untergang dieser Figuren gar nicht, wenn es ihn überhaupt schon hätte geben können in den 30er oder 40er Jahren. Wahrscheinlich waren die noch nicht so weit, aber es ist einfach wie so ein Zeitausschnitt, wie so eine Zeitkapsel, die so hermetisch abgeriegelt ist, dass man, dass man, wenn ich ein Außerirdischer wäre, würde ich sagen, die Welt ist schön, wenn ich das sehe.
Also ich glaube, Jack Finchers Absicht war auch etwa den Ruinen der politischen Ideale von Hurst, von Mankiewicz zu zeigen, oder das Spannungsfeld, also Louis B. Mayer als Republikaner, da wird der Wahlabend gezeigt und da kommt der Außenseiter, Louis B. Mayer ist der Demokrat, so, der ist für den demokratischen Kandidaten und seine ganze Entourage sitzt da und alle zittern mit dem demokratischen Kandidaten, das war eben der berühmte Schriftsteller, ich glaube auch Nobelpreis, der Upton Sinclair fürs Gouverneursamt in Kalifornien. Und der Republikaner im Raum ist natürlich wie immer der Clown Oldman, der mit seiner Frau hinkommt. Gibt auch mindestens zwei Stellen. Zwischen den beiden gibt es eigentlich immer so zärtliches Geneck. Er fragt immer, warum liebst du mich eigentlich? Und wahrscheinlich liebt sie ihn immer noch, ne? Den 43-jährigen Trinker, die Frau ist manchmal an der Seite. Aber man weiß nicht genau, was das Verhältnis der beiden ist. Da hat es sich ja viele Affären gegeben. Es wird gezeigt, wie er auch immer ins Hotelzimmer gebracht wird, aufs Bett gelegt, dann wird die Hose, die Schuhe werden geöffnet. So, ist mal wieder im Stupor gewesen. Ne? Also es ist eigentlich die Tragödie eines Mannes, ob Jack Fincher sich in ihm gespiegelt hat, darüber kann man nur spekulieren, aber es muss wahrscheinlich so gewesen sein.
Sah denn der echte Mankiewicz wirklich mit 43 schon so aus wie Gary Oldman mit 63? Oder hat man den einfach so strukturiert, weil man gesagt hat, ich will Oldman haben und dann muss er halt ein bisschen älter aussehen?
Es gibt eine oberflächliche Ähnlichkeit wie bei Louis B. Mayer und sogar bei Orson Welles. Also das natürlich gibt es keine so entsprechenden Schauspieler. Also Mankiewicz ist 1953 gestorben, war also 55 Jahre alt, glaube ich. Und er war auch schon sehr angeschlagen 1940. Ne?
Ja, aber also, weißt du was? Mal kurz einen Blick auf die Oscars. Ne? Es gibt ja die neuen Oscar-Regeln, das Gremium hat ja die Regeln geändert, was die Zulassungen angeht für Kategorien wie den besten Film. Mhm. Also was bestimmte Kriterien der Diversität und der Rollenentwicklung darin gespiegelt sein. Ich bin mal gespannt darauf, wie sie mit Mank umgehen werden, denn es gibt ein paar formelle Probleme. Mhm. Es konnten wahrscheinlich bestimmte weibliche Rollen gar nicht stärker dargestellt werden, weil es ein halbwegs historischer Stoff ist. Da waren wahrscheinlich Fincher die Hände gebunden, aber weil du gerade über die Frau gesprochen hast. Es gibt übrigens
eine schwarze Darstellerin, glaube ich,
ja, oder aber
die den allein, Oscar für Vom Winde verweht bekommen.
Ja.
Die legendäre Dienerin in dem Film.
Ach so, aber das wird wahrscheinlich trotzdem alles nicht reichen, weil die Frauenfiguren an sich so schwach dargestellt sind. Die Ehefrau von ihm ist ein Anhängsel. Ja. Davies ist halt auch irgendwie eine Frau, die jung ist, aber einer alten Drehzeit anhängt. Alfred
könnte nominiert werden.
Ja, aber guck mal, allein Lily Collins, ne, ist auch inzwischen ein Star. Eine man sehr kennt kleine sie. Rolle. Ja, und die ist auf einmal weg, die Frau. Oder bin ich eingeschlafen? Also ich meine, es wird überhaupt nicht, sie steht immer nur an seinem Bett und zwinkert mal. Oder sie sagt,
bekräftigt es.
Ja, noch. Aber das sind, also was die Kriterien angeht, Stärke der Frauen, Entwicklung der Frauen, Diversität, wird Mank ganz, ganz schlechte Chancen haben, es sei denn, dass die Academy ändert für diesen Film oder weicht für diesen Film einige ihrer Kriterien auf.
Also, ich denke, im letzten Jahr habe ich ja alles falsch gesagt beim Irishman, aber ich merke, du willst schon wieder auf die Oscars hinaus, noch vor Jahresfrist.
Ja.
Aber ist ja dann auch schon im Februar, glaube ich, ne? Oder Anfang März, weiß nicht.
Die wurden zuletzt auf die Berlinale gelegt, deswegen musste ja die Berlinale sich so komplett umwälzen. Also glaube ich, hinterher oder vorher machen, Ende Februar
möglicherweise. Ja. Also er wird natürlich nominiert als bester Film, wenn Fincher.
Kann er nicht mehr, weil er die Kriterien nicht erfüllt, es seien die weichen Kriterien auch.
Dann bleibt natürlich der Regiepreis.
Nominierung, Preis glaube ich nicht.
Oldman als Hauptdarsteller.
Leider.
Seyfried. Wahrscheinlich wird sich sogar noch ein anderer Nebendarsteller finden, der mir jetzt auf Anhieb nicht einfällt. Naja, es bietet sich keiner.
Charles Dance auch nicht, es war zu
klar. Ja, Charles Dance möglicherweise, aber und Kamera natürlich. Und Kamera wird er wahrscheinlich gewinnen.
Ja, aber
es wird auch Drehbuch nominiert.
Ne? Als bester Film, der beste Film gilt ja heutzutage sozusagen als politischer Ausdruckspreis. Du gibst ja nicht wirklich der besten filmischen Leistung den Award, sondern derjenigen, der den Zeitgeist einfängt.
Ja, ja.
Das, was und das ist das Problem dieses Films. Du kannst Trial of the Chicago 7, den kannst du den besten Film geben, weil sich die politischen Bezüge der Studentenunruhen von damals prima auf das Wahljahr 2020 übertragen lassen. Aber wofür steht Mank? Er muss ja auch für nichts stehen, aber wofür könnte denn Mank in Bezug auf die heutige Zeit stehen? Es werden keine politischen Mechaniken aufgezeigt, die heute noch
gut sind. Ja,
also wofür willst du den auszeichnen? Was bedeutet dieser Film 2020?
Also man rückwärtsgewandt könnte man natürlich sagen, Hollywood feiert sich immer gerne, ist aber kein Film der reinen Feier. Er handelt eigentlich im Hintergrund vom New Deal, also Roosevelt wird erwähnt, der Upton Sinclair nicht unterstützt hat, das wird einmal gesagt, aber auch das ist natürlich für deutsche Zuschauer, ja, wahrscheinlich auch für amerikanische Zuschauer nahezu unverständlich, es war 1934, waren Gouverneurswahlen, es geht natürlich im Hintergrund um das liberale Hollywood, im Gegensatz zu dem reaktionären Randolph Hearst. Und es wird aber eben nicht der eigentliche Konflikt gezeigt, dass Orson Welles, dass Hearst Hollywood unter Druck setzt. Es ging dann Hollywood gegen Hearst und das Opfer war Orson Welles. Orson Welles hat sich selbst unbeliebt gemacht in Hollywood, hat gegen alle gestänkert. Gegen Drehbuchautoren, gegen die Schauspieler, schließlich gegen die Produzenten, gegen die Studios, gegen die Studiobosse, hat sich unmöglich gemacht. Und er hatte dann keine Macht mehr gegen Hearst. Und er hat das eigentlich gar nicht gemerkt. Er ist innerhalb von Wochen und Monaten, indem er sich die Presse nutzbar machen wollte, hat er alle gegen sich aufgebracht, weil er ein solches Großmaul war.
Aber
er war
so viel, von sich überzeugt. Aber wie viel Genie darf man sein, um nicht fallen gelassen zu werden? Das ist übrigens ein Thema, das mich generell bei Schauspielern und Regisseuren interessiert, weil man wundert sich immer wieder, wieso wird diese Frau nicht mehr besetzt? Hilary Swank über Jahre und so weiter. Gut, ist kein Genie.
Wurde kürzlich wieder.
Kürzlich wieder, ja, aber sie hat noch zwei Oscars, bestimmt 10 Jahre eine Pause gehabt, wo sie nicht gecastet wurde.
Ja.
Also die beiden lassen sich nicht vergleichen, aber das ist generell, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, Fly on the Wall. Ich würde gerne mal wissen, warum sind Leute auf einmal weg vom Fenster? Also wie viel Genie darf man haben, um nicht fallen gelassen zu werden? Das ist bei Orson Welles ja auch eine Frage, weil größer als nach Citizen Kane wurde er ja nicht mehr.
Nein.
Er blieb als Genie erhalten, aber er hat nie wieder einen Film mit diesem Wagnis umsetzen
dürfen. Weil der zweite Film, Magnificent Amazons, verstümmelt wurde in seiner Abwesenheit, wurde umgeschnitten, es wurden sogar Szenen nachgedreht und der sehr dunkle Film sollte geändert werden, sollte nicht niederschmetternd enden, wie Welles das beabsichtigt hatte. Also er hatte sozusagen noch einen Vertrag bei RKO, aber mittlerweile war der Studioboss Schäfer, der ihn geholt hatte für RKO, abberufen war. Er war nicht mehr der Leiter, hatte keine Macht mehr und damit hatte Welles eigentlich alles verloren. Zweiter Film wurde verstümmelt und dann hatte er nahezu keine Arbeitsmöglichkeiten mehr. Er konnte keinen Film mehr wie geplant realisieren. Er hat dann kleinere Filme gedreht, hat in Europa gedreht, hat Filme selbst finanziert. Hat, glaube ich, überhaupt nur noch einmal später in Hollywood gedreht und wurde dann zu einem eigentlich Reiseregisseur, also der mit seinem Schauspielrollen in über 70, 80 Filmen, in vor allem europäischen Filmen, die Filme, die er noch inszeniert hat, finanzieren konnte. Ne? Der dritte Mann, das berühmte von Harry Reid in Wien. Und,
es war nach Citizen?
Es war 49.
Ja. Ah, ja.
49. Das war noch eine sehr große Rolle. Später wurden die Rollen immer kleiner. Aber er hat noch in sehr vielen Filmen einen Mann für alle Jahreszeiten gespielt. Aber ganz selten in amerikanischen Filmen. Hollywood war nicht. Er hat dann noch die Lady von Shanghai 46 noch gedreht mit der damaligen Frau Rita Hayworth.
Das ist ja für ein Titel.
Ja, The Lady from Shanghai.
Das klingt wie
das ist der Film mit dem
Spiegelkabinett am Ende.
The Lady from Shanghai, das war die Demontage von Rita Hayworth, die hat sie auf einem Zeitschriften.
Wie heißt der im Original?
The Lady from Shanghai.
Achso, okay, ja, genau.
The Lady from Shanghai. Und er hat sie auf dem im Flugzeug auf dem Zeitschriftentitel von Life oder Time gesehen, hat gesagt, diese Frau möchte ich heiraten. Nun war sie einer der größten Hollywood-Stars und später dann berüchtigt nach Gilda, das war 1944, glaube ich, galt sie als das Pin-Up-Mädchen der GIs im Zweiten Weltkrieg. Ne? Aber da war sie dann mit Welles schon verheiratet. Also sie hat ihn erhört und er hat sie tatsächlich geheiratet. Und das ging dann aber nach wenigen Jahren auseinander. Und Lady from Shanghai war, glaube ich, 47, 48. Und da hat er ihre Haare blondiert.
Also sie spielte die Lady von Shanghai?
Ja, ja.
Die musste Lady from sie Shanghai. Schminken lassen, um asiatisch
nein,
auszusehen?
Gar nein, gar nicht.
Sie spielte eine Amerikanerin, die dort gesungen hat.
Sie wurde blondiert, okay. Sogar. Die war berühmt rothaarig, aber es gab noch keine, keine Farbe. Mhm. Und aber man sieht das Platinblonde und sie ist sozusagen, er zeigt sie eigentlich als Luder, er zeigt sie als femme fatale, er zeigt sie als unzuverlässig. Aber so ist ein Film der großen Liebe, der Eifersucht, der Rache auch. Und sie hat das während der Dreharbeiten wahrscheinlich schon gemerkt, dass der Film die Demontage ist. Ne? Und das war der letzte große Film Wells in den 40er Jahren. Später hat er dann noch A Touch of Evil 1957 gedreht, mit Charlton Heston übrigens, der letzte in Hollywood war, der zu ihm ist, war Charlton Heston, der ihm den Film ermöglicht hat. Also ein düsterer, eigentlich Charles Laughton-artiger Film-Noir, sehr spät. Also, aber natürlich, es blieb Citizen Kane und der Film wurde größer und größer. Der hat wenig gute Besprechungen, hat zwar gute Besprechungen bekommen, wurde aber auch verrissen. Und es gibt lustige Geschichten. Zum Beispiel sagte, glaube ich, der Chauffeur von William Randolph Hearst sagte, glaube ich, das ist ein guter Film. Ne, der Chauffeur. Und die Klatschkolumnistin Noella Parsons, die mit Hearst, die bei Hearst sogar angestellt war, der hatte ihr die Hollywood-Klatschkolumne in seinen Zeitungen gegeben, die sagte dann, naja, also handwerkliche Dialoge sind nicht so gut, aber ist ein ganz hübscher Film geworden. Ne? Und aber so die Kritiken waren sehr gemischt. Man hat also die Formalismen gar nicht erkannt. Ich glaube, Noella Parsons sagte sogar, naja, also filmisch unbeholfen umgesetzt, weil all das, was innovativ ist an dem Film, also man muss vor allem sagen, faszinierender als die Geschichte von Herman Mankiewicz wäre es gewesen, die Geschichte von Orson Welles und dem Kameramann Greg Toland.
Die hatte wahrscheinlich nur der gute alte Jack Fincher nicht in seinem Portfolio oder nicht auf seinem Notizblock stehen.
Ja, nee, ihn interessierte natürlich der Autor und nicht der Kameramann. Das wäre auch ganz schwer zu sagen, was Greg Toland alles erfunden hat. Der hat sich bei Orson Welles angedient und hat gesagt, ich kann den Film einrichten, weil er wusste, er würde alle Freiheiten haben. Und Welles harmonierte mit diesem etwa 40-jährigen, ganz zurückhaltenden, aber fanatischen Mann, der nur... Also der schlurfend wie ein gebrochener Mann über das Studiogelände ging, aber sobald die Kamera lief und er bei der Arbeit war, wurde er quick lebendig. Er hat nächtelang durchgearbeitet, brauchte keinen Schlaf mehr und der Brand war genauso feurig.
Ja, ich merke schon, das ist wahrscheinlich der Film, den wir eigentlich
sehen wollen. Das wäre ein toller Film über Greg Toland, der früh gestorben ist.
Zusammen mit Orson Welles. Ich denke immer, Jack Black könnte Orson Welles gut darstellen. Vielleicht kommt das ja noch. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich habe tatsächlich durch die Geschichtsstunde mit Wielander mehr erfahren, als der Film mir beibringen konnte. Wir warten ab, wie wir mit den Oscars, wir machen sowieso noch eine Oscar-Sendung, ne? Wenn erstmal die Nominierung
draußen Ich schaue jetzt noch einmal den Film. Je mehr man davon erzählt, desto mehr möchte man alles noch mal sehen. Übrigens muss man auch sagen, die ersten Besprechungen sind in den USA längst erschienen. Du hast mir eine geschickt und da hieß es, der am wenigsten vergnügliche Film von Fincher. Keiner seiner Filme war im eigenen Sinne vergnüglich genießen.
Da muss man Fincher auch ein bisschen, man darf nicht von Fincher enttäuscht sein, weil er anders ist als seine anderen Filme. Also er ist mit Sicherheit der am wenigsten vergnügliche, das stimmt. Aber das darf dann halt auch nicht das Kriterium sein, wenn man ihn mit Fight Club vergleicht zum Beispiel. Ja, er hat ja das Recht, sich zu entwickeln. Ich frage mich nur, mich würde gerne auch mal interessieren, also er macht teilweise Filme sehr schnell hintereinander, so One-Two-Punch-mäßig, aber er zieht teilweise auch viel Zeit. Sein letzter Film davor war ja Gone Girl, Gillian Flynn von 2014. Ne? Danach gab es dann nur noch Mindhunter. Also frage mich schon irgendwie, wie er seine Stoffe kreiert und so weiter. Also Man darf Fincher nicht zum Vorwurf nehmen. Vielleicht ist es sogar der erste Film, den er gedreht hat, in dem auch niemand ermordet wird. Das kann auch gut sein. Die Kritiken hast du ja geschrieben.
Es gibt einen Selbstmord.
Ach so, ja, genau. Doch, es gibt einen Selbstmord.
Ja, ich glaube, das ist der Cutter. Also das wird ziemlich, diese Freundschaft wird ziemlich ausführlich geschildert, also ein Nebenstrang, aber so.
Auch das ist eine altmodische so Reminiszenz, das Geräusch nutzen hören. Ne? Das ist auch eine Darstellung des Suizids, indem du nur das Geräusch hörst.
Ja, den Knall. Sieht, glaube ich, sogar wie das früher war. Also das Aufblitzen hinter den Vorhängen in dem Büro. Büro. Also das ist natürlich auch schön, vielleicht sind die Klischees sogar beabsichtigt, weil natürlich in den 30er Jahren solche, ja, oder in den 40ern dann...
Wie der Typ mit der Ohrfeige, der auf den Boden fällt. Ne? Ja. Aber ich denke trotzdem, es ist kein Oscar-Bait von ihm, das kann man ihm nicht vorwerfen. Also da war mit Benjamin Button weit Oscar-Baitiger unterwegs. Als jetzt ist es ein persönlicher Film geworden, bei dem es ihm wahrscheinlich wirklich egal ist. Gary Oldman wahrscheinlich nicht, aber in dem es David Fincher wahrscheinlich egal ist, ob er dafür seine Nominierung bekommt. Hm. Wie lange guckt sich den Film nochmal an? Entschuldige,
hab dich mindestens einmal. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, in den USA findet der Film keinen guten Zuspruch, ausgerechnet in den USA, aber es gibt schon Bewunderer in Deutschland. Ich habe gestern eine Besprechung gelesen mit der Höchstwertung und mit allergrößtem Respekt für den persönlichen Film. Man hat ja keinen eigentlich persönlichen Film von Fincher erwartet, der ein großer Virtuose Handwerksmeister ist und der eigentlich alles über das Kino weiß. Also man gönnt ihm das Beste. Es ist ja allein das, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja schon ein beachtliches Werk, das nur mit Tarantino, mit wenigen anderen, mit 10, 11 Filmen dasteht.
Ja, er hat einen super schwierigen Start gehabt. Also Fincher hat ja... er war in den 80ern. Aliens, genau, also er war in den 80ern, in den frühen 90ern war so ein Videoregie-Wunderkind, also für Musikvideos. Er hat ja Who Is It gemacht von Michael Jackson, das sehr beeindruckend, futuristisch aussah. Ich glaube, er hat auch Freedom 90 gemacht von George Michael. Das war, glaube ich, sein erster großer Hit, was ja auch ein legendäres Video geworden ist. Ja, ja, ein richtiger Video, das auch aussah wie 1990, die Ära der Supermodels war da noch intakt. Dann kam, wie du auch gerade gesagt hast, das große Scheitern mit Alien 3. Dann wiederum der große Durchbruch mit Seven. Dann wird er sich natürlich geärgert haben, dass The Game unterbewertet wurde und vor allen Dingen Fight Club, den viele jetzt zu Recht als einen wegweisenden Film der 90er Jahre betrachten, aber damals kein Erfolg war. Genau, sondern sich dann irgendwie langgehangelt. Also er hat seinen guten Ruf und er wird natürlich jetzt seinen persönlichsten Film gemacht haben, der lustigerweise auf den Vater verweist halt, ne? Und nicht auf ihn selbst halt, ne? Okay.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, und bis zum nächsten. Lasst euch überraschen, was bald kommt. Wir sind so ein bisschen, ja, genau. Wir gucken mal, was kommt. Wir haben noch einige Folgen auf Halde. Unter anderem die Fortsetzung unserer 80er-Jahre-Reihe und auch eine neue Reihe, mit der wir euch demnächst überraschen werden. Bis bald.
Bis bald.